Geist formt dich. Er treibt dich zu Höchstleistungen an. Kampfgeist definiert deinen Charakter und bestimmt, wer du bist. Und Kampfgeist ist der Echion Exclusive Podcast für alle, in denen das Herz eines Kämpfers schlägt.
Herzlich willkommen zu Kampfgeist, dem Podcast von und mit Boxweltmeisterin Tina Rupprecht. So nah wart ihr dem Boxsport garantiert noch nie. Hier sprechen wir über alles rund um den Boxsport, von Mindset bis hin zu spannenden Geschichten und Einblicke in den Alltag eines Champions. Ich bin der Max und genauso neugierig wie ihr, was Tina Rupprecht wirklich bewegt. Die letzte Folge ist jetzt schon rund 2 Monate online und in der Zwischenzeit hat sich sicher viel in Tinas Leben getan. Gemeinsam werden wir herausfinden, was es Neues gibt. Viel Spaß und ich sag Hallo Tina!
Hallo!
Ja, jetzt ist es ja wirklich schon länger her, dass wir uns gesehen haben. Erzähl uns doch mal, was ist in den letzten 11 Wochen so alles bei dir passiert?
Boah, mega viel. Die letzten 11 Wochen haben sie eigentlich tatsächlich so ziemlich alles nur um die Vorbereitung gedreht für meinen nächsten WM-Kampf.
Kommen wir später noch dazu.
Schon bald vor der Tür steht, genau. Deswegen würde ich mal sagen, sehr trainingsintensiv. Also ich war jetzt auch letzte Woche im Sparring schon mit dem Alex Hahn, mein Trainer in Basel waren wir da unterwegs. Und dann war ich viel im Bayerischen Wald beim Sepp Maurer in der Sportschule Kinema zum Training. Da haben wir viel Grundlage gemacht am Anfang. Ja, Bergläufe ohne Ende, Kondition aufgebaut. Und ja, jetzt bin ich super fit und jetzt geht's dann noch richtig ab.
Wir freuen uns sehr darauf. Ganz wichtige Frage noch für dich. Hast du die Schnecken im Gemüsebeet in den Griff bekommen?
Naja, mehr oder weniger, sage ich mal. Das ist jetzt schon alles Winter klar gemacht.
Ja,
die
ja.
Schnecken sind weg oder irgendwo im Winterschlaf.
Der Herbst hat es geregelt.
Der Salat ist auch weg.
Ich würde heute, abgesehen von dem großen Kampf, der bevorsteht, mit dir über ein Thema reden, das gerade für Profisportler natürlich sehr wichtig ist, und zwar das Thema Ernährung. Wir in Bayern sind jetzt nicht unbedingt für unsere gesunde Lebensweise bekannt. Und ich würde dich gern fragen, woher kommt es bei dir? Wie hat es bei dir angefangen, dass du dich mit diesem Thema auseinandersetzt? Und du hast ja eine sehr angepasste Ernährung, die natürlich auf deinen Trainingsplan auch passt. Woher kam der Impuls damals, dass du sagst, ich ernähre mich jetzt gesund? Kam das von außen? Hast du die Entscheidung selber getroffen? Kommst du aus einem gesunden Haushalt oder wie war das bei dir damals?
Das ging so alles Hand in Hand, weil irgendwann fängst du halt dann an. Ernährung ist halt ein wichtiger Aspekt im Profisport, weil du willst ja deinen Körper immer auf volle Leistungsfähigkeit haben. Und das schaffst du natürlich auch nur, wenn die Ernährung entsprechend ist. Und dann habe ich eben damals dann so angefangen, mich auch damit zu beschäftigen, was ist eigentlich gesund, was gibt dir Power, und da kommst du dann mit dem Thema in Berührung und dann liest man sich da auch immer mehr rein, macht so seine eigenen Erfahrungen, weil natürlich ist auch jeder Körper anders, also nicht für jeden ist das Gleiche gleich gut. Ich bin jetzt tatsächlich sogar auch seit fast 4 Jahren schon komplett vegetarisch unterwegs.
Ach, Tatsache.
Also ich esse auch keinen Fisch und fühle mich aber super, super gut damit. Also es gibt ja genug, sage ich mal, pflanzliche Quellen, wo man sich das Eiweiß holen kann, weil viele dann immer fragen, ah, wie machst du das denn dann? Fehlt dir dann nicht die Proteine vom Fleisch und so? Nein, weil das Tier hat ja seine Proteine auch durch die Pflanze sich geholt irgendwo und es ist nur so ein Vermittler quasi. Und ja, das ist zum Beispiel für mich ein wichtiger Aspekt. Ja.
Als du angefangen hast mit deiner vegetarischen Ernährung, wo sind die größten Fallstricke gewesen? Was war am schwersten in der Anfangszeit?
Schwer war es eigentlich gar nicht für mich. Es ist ein Prozess. Also bei mir war das auch nicht so von heute auf morgen. Ich esse jetzt einfach gar kein Fleisch mehr, sondern ich habe mal angefangen so weniger und dann habe ich mich mal informiert, was ist eigentlich, wo kommt das Fleisch her, was ist eigentlich alles drin, was ist eigentlich für ein Müll, den man isst, ja. Und dann war es immer weniger, aber jetzt auch nicht so ganz streng, so dass, wenn ich sage, ich habe jetzt so Bock da drauf, dann esse ich es auch. So nicht, dass es zwanghaft ist, aber irgendwann hatte ich so einen Punkt, da war wirklich wie so ein Schalterzack von einem Tag auf den anderen. Ich hatte null Verlangen und das ist seitdem auch nie mehr wieder gekommen.
Ja. Und was ist dann für dich in der Ernährung so das wichtigste Lebensmittel?
Gemüse? Ja, ganz klar Gemüse. Damit kann man so viel machen und so viele verschiedene Sachen und ist einfach auch das Gesündeste.
Und jetzt, das ist ja auch für dich wahnsinnig essentiell, die Proteinquelle.
Ja.
Was ist deine Hauptproteinquelle oder deine Liebste?
Meine Liebste? Also ich esse viel dann eben Hülsenfrüchte, Bohnen, Linsen, natürlich Tofu in verschiedenen Varianten. Und ja, also ich muss auch sagen, heutzutage ist es auch gar nicht mehr so schwer, weil ja das Angebot auch immer größer wird an veganen, vegetarischen Auswahl und deswegen, ja.
Linsen sind so der Allrounder, den ich immer ganz nice finde, so eine schöne Linsen-Bolognese.
Ja, ist richtig lecker.
Wenn du jetzt in so einer intensiven Trainingsphase bist, wo ja jetzt gerade momentan der Fall ist, wie verändert sich deine Ernährung?
Also, die wird halt natürlich angepasst. Ich muss ja auch mein Gewicht machen. Das heißt, ich muss mit meinem Gewicht nach unten gehen. Mein Limit ist 46,3 Kilo. Am Tag vom Kampf ist die Waage. Das heißt, ich laufe so mit 49 Kilo rum. Ich muss 3 Kilo abnehmen. Und dann muss das natürlich nach Plan gehen und nicht so hoppladihopp. Dann fange ich eben erstmal an, jeden Scheiß wegzulassen. Also erstmal keine Süßigkeit mehr. Ich muss auch gestehen, ich esse gern ab und zu mal Süßigkeiten. Dann fällt halt sowas erstmal raus. Und dann, je näher es zum Kampf geht, ich sag mal so die letzten 4 Wochen, geht es dann richtig los. Ja, dann guckst du halt keine Nudeln, kein Brot, solche Sachen, weil es unnötig ist und nur ansetzt, sage ich mal, schlechte Kohlenhydrate. Und dann werden die Portionen halt auch immer kleiner. Das heißt, du musst es ja halt gut einteilen, dass du jetzt nicht so riesen Schüssel dann jeden Morgen mit Haferflocken, sondern halt immer kleiner. Und aber so richtig schwer wird es dann in der letzten Woche vorm Kampf, da, weil die letzten, man sagt so, die letzten 500 Gramm sind die schwersten. Das stimmt auch, weil je weniger natürlich dann noch da ist, desto länger und schwieriger kriegst du den Rest dann eben noch runter. Und dann machst halt dann in der letzten Woche wirklich auch übers Trinken, guckst halt, okay, wenn ich jetzt 1 Liter Wasser sauf, dann ist es halt 1 Kilo.
Ja.
Und so musst du halt das dann kalkulieren, wie viel schwitze ich im Training. Okay, ich habe jetzt 500 Gramm im Training abgeschwitzt, jetzt kann ich dann beim nächsten Training esse ich jetzt nicht wieder 700 Gramm, weil da bin ich wieder 200 drüber und so dann immer stückweise reduzieren.
Und die Kohlenhydrate dann, Brot, Nudeln, wie ersetzt du die dann mit Gemüse?
Ja, also du musst halt gucken, das Wichtigste am Schluss ist dann auch Eiweiß, das halt viel Gemüse, bisschen Reis, ein bisschen halt schon, jetzt nicht gar nicht, aber halt hauptsächlich dann eher auf Eiweiß gehen. Ja.
Okay, der Wettkampftag selber. Wie schaut der ernährungstechnisch aus? Wie viel trinkst du?
Am Wettkampftag selber, da darf ich ja wieder essen, weil die Waage ist ja einen Tag vorher. Das heißt, ich habe 24 Stunden Zeit zum Aufladen. Und da isst du dann natürlich was Gescheites, sage ich mal. Ich esse eigentlich fast immer Reis mit Gemüse. Trinken ganz normal, so dass ich nicht durstig bin, aber jetzt auch nicht 5 Liter, dass ich die ganze Zeit pinkeln muss. Und du isst natürlich auch nicht zu viel. Du willst jetzt nicht vollgefressen sein. Und abgesehen davon ist auch dein Magen einfach kleiner, dass gar nicht so viel reinpasst. Also man denkt dann immer, boah, wenn ich wieder essen darf, dann esse ich das und das und das. Aber das geht dann gar nicht, weil dein Magen so klein ist, dass du gleich satt bist nach ein paar Essen.
Ja. Klar, kennt man ja, wenn man irgendwie viel nicht einen Tag über wenig gegessen hat und dann am Abend erstmal das erste Mal isst, dann spürt man das ja auch schon, ja.
Ja, und dann esse ich halt, was Normales und so. Dann wirklich, dass man dann wieder cheaten darf, das macht man halt dann nach dem Kampf natürlich.
Wie cheatest du denn am liebsten?
Ja, ich liebe Eis, ich liebe Kuchen, solche Sachen, die sind dann erlaubt.
Gibt es irgendein Lebensmittel, so wirklich ganz allgemein gesehen, das du für dich selber herausgefunden hast, ist ein absolutes No-Go, würdest du niemals in deinen Ernährungsplan mit aufnehmen?
Ja, Wurst.
Wurst?
Wurst in sämtlichen Varianten, finde ich, ist absolut No-Go für mich. Und aber das war auch ein Prozess, zum Beispiel, oder einfach so Fertigprodukte halt, die es im Kühlregal gibt. Früher als Jugendliche, sage ich mal, so mit 14, 15, da habe ich auch immer diese Curry King und so. So Zeug, wo ich mir jetzt denke, das würde ich nie mehr wieder essen, weil da ist nur Müll drin.
Da ist wirklich nur Müll drin,
ja.
Was ist denn als Profisportlerin wirklich die größte Herausforderung in Sachen Ernährung für dich?
Ja, die größte Herausforderung ist in meinem Sport, dass du halt einfach das Gewichtslimit haben musst. Und das ist halt Disziplin pur am Ende, weil man da halt wirklich dann auch hungern muss ein bisschen. Und es ist halt eklig, es geht auf die Stimmung. Irgendwann ist man zickig, weil man die ganze Zeit Hunger hat. Du darfst aber nicht viel essen und du musst ja auch noch trainieren. Ist ja nicht, dass du nur rumhockst. Ja, das ist immer eklig, aber es ist halt Teil vom Sport, es gehört dazu. Den anderen machen es genauso und deswegen muss man halt einfach durch.
Man trifft sich ja immer mal wieder einfach, man hat ja Social Gatherings, man trifft sich mit seinen Freunden. Ist das für dich dann nochmal eine erschwertere Situation, wenn ihr meinetwegen zusammen essen seid mit euren Freunden oder wenn ihr einfach unterwegs seid? Ist das noch schwerer als dein normaler Alltag dann, wenn du den anderen dabei zuschaust, wie sie schlemmen, oder stehst du da drüber?
Man kommt irgendwann an so einen Punkt, wo das dich dann auch nicht mehr stört. Wenn jetzt zum Beispiel ich zu Hause bin und mein Mann dann irgendein Zeug isst, dann bist du da irgendwie so, ja, das ist so im Kopf dann abgehakt, so, ich bin jetzt raus und dann geht es eigentlich. Aber klar, wenn jetzt meine Freunde sagen, komm, wir gehen was essen, dann bin ich da eher raus, weil das ist ja dann irgendwie planlos. Da sitzt daneben, trinkst dein Wasser und keine Ahnung. Aber ja, die so unmittelbar vorm Kampf, wo es dann wirklich ganz hart aufs Gewicht geht, da ziehe ich mich eh dann immer ein bisschen zurück. Da gehst du dann so in deine Blase und da macht man dann eh auch nicht mehr so viel an Aktivitäten, sage ich mal.
Vermisst du denn dieses übermäßige Junkfooden? Weil es ist ja kein Geheimnis. Man fühlt sich sehr, sehr viel besser, wenn man sich gut ernährt, als wenn man nur den Müll in sich reinstopft. Aber irgendwas ist ja trotzdem toll daran. So dieses nicht darüber nachdenken und keine Ahnung, einen Film schauen und hier eine McDonald's-Tüte oder so da haben. Vermisst du das manchmal?
Ich sag mal so, ich verbiete es mir ja nicht komplett. Mhm. Also klar, jetzt in der Vorbereitung schon, aber es ist auch okay. Über ein paar Wochen kann man mal verzichten. Aber wenn ich jetzt nicht in der Wettkampfvorbereitung bin, dann gönne ich mir auch mal ein Eis oder dann esse ich auch mal Pommes. Also so ist es jetzt nicht, weil ich bin halt der Meinung, wenn man so ganz straight das immer macht, man soll ja irgendwo auch noch genießen, aber halt alles in Maßen. Und deswegen ist das für mich dann auch okay, wenn man das dann mal ein bisschen schlemmert. Ja.
Jetzt haben wir viel über deinen Ernährungsplan geredet mit Lebensmitteln. Was für eine Rolle spielen denn so Nahrungsergänzungsmittel für dich dann?
Ja, die spielen eine Rolle definitiv, weil du einfach auf so einem Leistungsniveau musst du halt gucken, dass du wirklich alles abdeckst. Du hast einen hohen Bedarf. Und also ich supplementiere jetzt nicht das ganze Jahr durchgehend. Ich gucke halt vor allem in der Wettkampfphase, dass ich da halt mein Zeug nehme, dass ich nicht krank werde, dass ich mit allen Nährstoffen versorgt bin. Und das kannst du halt natürlich gut durch Nahrungsergänzungsmittel machen. Und da ist aber halt natürlich auch entscheidend, was für welche du nimmst. Also nehme ich jetzt die für 5 Euro aus dem Drogeriemarkt oder nehme ich halt gescheite, qualitativ gute Sachen und wie nehme ich die? Also da kann man ja wirklich ganz, ganz viel falsch machen. Deswegen zum Beispiel Omega-3, das sollst du zum Essen nehmen. Und die Bioverfügbarkeit vom Körper ist halt viel höher, wenn du das zum Essen einnimmst, als wenn es einfach mitten am Tag. Und es sind halt so Kleinigkeiten, auf die man halt da achten sollte, dass auch der Effekt dann auch wirklich 100% ist.
Du hast es vorhin schon gesagt mit den Supplementen vom Drogeriemarkt. Sind die denn wirklich so schlecht oder kann man die schon mal benutzen?
Naja, also es kommt immer darauf an. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich das mal anguckt, diese Brausetabletten Vitamin C, das ist halt einfach Zucker. Ja, und das ist schon ein Riesenunterschied, ob, ja, definitiv.
Was wären denn zum Beispiel gute Alternativen?
Also ich mag sehr gern die Produkte von Natogena, das ist ein deutscher Hersteller. Die achten eben sehr auf die Qualität der Rohstoffe, produzieren das hier in Deutschland und ja, ist einfach eine super Qualität, egal was du da nimmst. Ich werde demnächst auch mein eigenes Produkt auf den Markt bringen, das heißt gleichnamig wie unser Podcast Kampfgeist. Genau, und
sehr
das
schön.
Ist ein Trinkpulver. Mit Vitaminen, mit Aminosäuren für Gedächtnis und Konzentration. Also quasi so wie ein mentaler kleiner Boost für die Konzentrationsfähigkeit, um die Nervenbahnen gut zu versorgen. Genau, und das kommt demnächst raus.
Ah ja, okay. Ja, im Shop dann erhältlich?
Auf meiner Website, genau, im Shop, ja.
Dieser Prozess, das interessiert mich ökonomisch so ein bisschen im Hintergrund. wie macht man sein eigenes Supplement? Wo kommen die Hersteller her? Wie lernt ihr diese Leute kennen? Wie ist dieser ganze Prozess?
Ja, also entstanden ist das auch in Zusammenarbeit mit Natogena, die ja auch einer meiner Sponsoren sind. Und das ist quasi, die haben das Produkt entwickelt. Also ich bin ja kein Wissenschaftler, also da ist mein Wissen zu wenig, dass ich jetzt sage, ich entwickle ein eigenes Nahrungsergänzungsmittel. Genau, das ist in Zusammenarbeit mit Natogena entwickelt worden.
Wie organisierst du dich? Jetzt haben wir viel geredet über das, was du isst und was für dich dann wichtig ist in dieser Ernährung. Aber das muss ja auch alles erstmal gemacht werden. So, machst du Meal Prep jeden Sonntag für die ganze Woche oder kochst du jeden Tag oder wie läuft es für dich ab?
Meal Prep mache ich eigentlich nicht. Ich versuche immer frisch zu kochen oder zumindest für 2 Tage halt dann im Voraus. Dadurch, dass ich aber halt auch viel immer unterwegs bin mit Trainingslager, ist es halt auch manchmal schwierig. Du bist halt dann angewiesen vor Ort das Essen natürlich, aber das ist ja auch meistens gut, weil jetzt zum Beispiel in der Sportschule im Bayerischen Wald, im Kinema, das ist ja eine super Küche, extra auch für auf Sportler ausgelegt. Oder jetzt dann fliegen wir nach Usbekistan zum Trainingslager und das ist ja auch ein Sportcamp. Das heißt, es ist ja schon auf den Sport ausgelegt und deswegen gibt es da entsprechend jetzt nicht jeden Mittag Pizza oder Pommes, denke ich mal. Ja.
Du musst uns bitte mal kurz abholen. Ich finde das wahnsinnig faszinierend, dass du nach Usbekistan fliegst ins Trainingslager. Warum Usbekistan?
Ja, warum? Weil Usbekistan eine super starke Boxnation ist. Also die sind da ganz, ganz stark unterwegs und wir haben da eben einen Kontakt, also ein Freund von uns, der von da auch kommt. Und da ist ein Trainingscamp, wo quasi das Frauennationalteam trainiert und die haben dort einen Lehrgang und da machen wir mit. Und das ist mega, vor allem auch, weil ja meine Gegnerin ist Japanerin und die Japanerin oder Japaner allgemein haben oft eben sehr einen technischen Stil vom Boxerischen, was so ein bisschen eben, man sagt Amateurstil, weil Amateurboxen ist ja viel intensiver, sage ich mal, weil die nur 3 Runden haben statt 10 oder 12. Deswegen wird da viel mehr geschlagen in den Runden, mehr viel auf den Beinen gesprungen, sage ich mal. Und das passt halt auch vom Stil sehr gut, weil die Usbeken halt auch eine sehr gute Boxschule haben, die auch so in diese Richtung geht, ähnlich wie meine Gegnerin. Und deswegen haben wir das auch ausgewählt dort.
Das klingt, als wäre der Boxstil von deiner Gegnerin sehr unterschiedlich zu deinem. Wie schwer ist es denn, sich da anzupassen und wie gehst du da in der Vorbereitung vor?
Was heißt schwer? Das ist mein Job, mich auf den Gegner einzustellen. Aber man kann schon sagen, dass es halt so verschiedene Boxstile gibt. Zum Beispiel typisch südamerikanischer Boxstil ist so hart. Die gehen drauf, die hauen hart. Die sind so kompakt und so Asien, Richtung Asien, die sind eher so Techniker. Das heißt, die sind viel auf den Beinen, schnell, bababab, weg. So, und was bin ich? Keine Ahnung, ich bin so ein Mix, glaube ich, aus allem so. Jeder hat so seinen eigenen Stil, trotzdem natürlich. Und aber dann musst du halt dann eben gucken, wie boxt jetzt der Gegner und dann macht man halt seinen Gameplan, also seine Strategie entsprechend.
Wenn man dann seine Strategie hat, man weiß, wo der Gegner im Ring seine Schwächen hat. Das ist ja von Kampf zu Kampf manchmal unterschiedlich. Wie schaut dann dein Gedankengang aus? Du hast jetzt erkannt, okay, hier ist die Weakness, das ist dein Angriffspunkt. Mhm. Konzentrierst du dich dann allein darauf, meinetwegen eine Schwachstelle im Block, oder improvisierst du viel? Wie wichtig ist in so einem Fall dann Kreativität im Ring?
Ja, sehr wichtig. Ja. Also klar hast du deine Strategie jetzt nicht nur auf eine Sache, sondern natürlich verschiedene. Aber wie es dann letztendlich im Kampf wird, das weißt du ja nicht. Also es kann ja sein, das, was du geplant hast, funktioniert nicht, warum auch immer. Oder die macht plötzlich was komplett anderes, weil sie hat sich dich ja auch angeschaut. Und dann musst du halt in dem Moment entscheiden. Also das kannst du dann ja nicht vorbereiten, sondern du musst in dem Moment dann flexibel sein und dich halt anpassen auf die Situation oder auch umstellen, wenn was nicht funktioniert. Und das ist aber ja gerade einfach die Kunst eben, wie so ein Werkzeugschrank. Du hast ganz viele Schubladen und dann musst du halt entscheiden, welche Schublade ziehe ich jetzt, was brauche ich jetzt in dem Moment.
Und wo musst du das schneller entscheiden als im Ring. Das ist
da
ja,
kannst du nicht mehr denken.
Da kannst du nicht denken. Ja, das
du
ist
musst
ja
einfach abspulen. Klar, was natürlich noch hilft, du hast immer noch einen Trainer in der Ecke, also der Alex, der das natürlich von außen beobachtet und der sagt mir natürlich dann schon auch, hey, jetzt so und so oder wenn wir dann uns umstellen, mach jetzt so, mach so. Und dann, ja, aber wie du das dann umsetzt, liegt natürlich allein an dir.
In den Pausen dann kennt man ja die Szenen, wenn die Trainer dann mit euch genau. Boxern sprechen, da fallen dann so Sachen wie, er weist dich auf irgendwas hin, wo du eingehen könntest. Genau. Oder und was wird dann da sonst noch gesagt? Wie schaut es dann in Richtung Motivation auch nochmal aus?
Ja, es sind hauptsächlich eigentlich strategische Sachen. Also man stellt sich immer so vor wie ein Rocky.
Ja,
los,
genau.
Mach jetzt! Aber so ist es nicht. Also er sagt dir strategische Dinge. So, schau mal das, wenn sie die Rechte schlägt, reagiere, eins, zwei, bam, bam, bam. Solche Sachen halt. Und klar, aber natürlich schon auch versucht man dich vielleicht, je nach Situation, emotional dann zu packen. Zum Beispiel, das ist jetzt die letzte Runde. Gib jetzt alles. Gib die Runde nicht ab. So natürlich schon auch. Also das beides, sage ich mal.
Jetzt haben wir so viel übers Kämpfen geredet. Lass uns doch bitte endlich über deinen anstehenden Kampf quatschen. Was kannst du uns schon darüber erzählen?
Ja, es wird mega fett. Also es wird ein Kampf um vier Titel.
Vier Titel.
Genau, weil ich bin ja amtierende WBC-Weltmeisterin, World Boxing Council. Die Japanerin hat die Titel der WBA und WBO. Das sind zwei der anderen, also zwei der insgesamt vier großen Weltverbände. Und dann boxen wir noch um The Ring-Titel. Da muss ich kurz erklären. The Ring Magazine ist die älteste Boxzeitschrift aus Amerika. Das ist eine ganz renommierte alte Zeitschrift und die haben einen eigenen Titel. Und das ist wie so eine Art Ehrentitel. Und du kannst nicht um diesen Titel einfach so boxen, sondern du kannst nur um den Titel boxen, wenn wirklich die zwei besten Boxerinnen der Welt aufeinandertreffen. Dann wird dieser Titel vergeben. Und ja, das ist mega, weil das gab es noch nie im Atomgewicht bei den Frauen, dass quasi gleich um vier solche Titel geboxt wird. Und es hat auch noch nie ein deutscher Boxer, egal ob männlich oder weiblich, seit Max Schmeling diesen Titel geholt. Das heißt, es ist eine Riesenchance für mich.
Das ist ein Riesending. Ein Riesending.
Absolut.
Was ist denn jetzt das Schwierigste für dich gewesen, in die Trainingsphase reinzugehen? Wo war dein großer Knackpunkt diesmal?
Ich würde mal sagen, wir stecken ja noch mittendrin. Gut, ich bin mittlerweile jetzt ja auch nicht neu in dem Business. Also ich habe jetzt schon zig Vorbereitungen, WM-Vorbereitungen auch schon hinter mir. Das heißt, ich weiß ja inzwischen so, wie es läuft. Der Knackpunkt ist halt immer dann einfach alles, was man übt, dann wirklich im Sparring auch umzusetzen. Das ist immer so das mit Schwierigste, weil du halt, klar, du kannst alles gut machen, aber der Trainer will ja auch sehen, dass du das, was ihr geübt habt, was wir geübt haben, umsetzen kannst. Und das ist immer so die Kunst. Da brauche ich auch manchmal ein bisschen, bis ich da reinkomme. Aber ich weiß immer, am Ende sind wir dann in Schuss 100% jetzt ready. Ja.
Ganz grob runtergebrochen ist es ja so ein bisschen wie Vokabeln lernen und im Vokabeltest dann wiedergeben. Das ist ja eine ganz große Menge an Informationen, die du in dich aufnimmst, die du dann im Sparring auf einmal mehr oder minder wiedergeben musst. Das möchte ich nur kurz nochmal so hervorheben, dass das ja genau eben dieser Knackpunkt ist, der den Boxsport so schwierig macht, weil man sehr, sehr, sehr viel lernt und sehr viele Bewegungsabläufe in sich drinnen hat und dann im Kampf nur so wenig Zeit hat, das alles irgendwie anzuwenden. Du hast es vorhin schon gesagt mit diesem Werkzeugkoffer.
Ja.
Das ist halt der Boxsport. So dieses Schnellsein und so schnell, keine Ahnung, ich kann an keinen anderen Sport denken, der so schnell ist. Ich meine, das ist eine direkte Konfrontation. Beide Gegner schauen sich in die Augen und sind ja wirklich keine Latenz. Man berührt sich ja. Einfach nur, um es nochmal gesagt zu haben, was das wirklich bedeutet.
Ja, es ist ein Schachspiel.
Ja.
Also du planst deine Dinge in dem Wissen, was macht er oder sie darauf und was kann ich dann aber gleich machen? Du musst immer ein, zwei Schritte vorausdenken und wer das beherrscht, ja, das ist schon die halbe Miete.
Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, als Außenstehender sieht man es ja nicht, aber zu einer Kampfvorbereitung gehören immer weitaus mehr Dinge, als du gehst ins Training. Was muss organisiert werden, dass dieser Boxkampf in Heidelberg passieren kann?
Oh, da kann ich ein Buch drüber schreiben.
Ja, bitte, wir würden es alle lesen.
Ja, also es ist wirklich Wahnsinn, was da dahinter steckt an organisatorischem Aufwand. Ich sage jetzt mal, gerade bei diesem Kampf, also erstmal muss alles abgecheckt werden mit dem Gegner, mit dem gegnerischen Team. Da wird ein Vertrag gemacht, bis der unterschrieben ist, bis alle einverstanden sind mit allen Rahmenbedingungen. Das ist mal der erste Schritt. Dann brauchst du aber natürlich noch die Weltverbände, die müssen alle zustimmen. Da wir jetzt ja hier um drei, also insgesamt drei Weltverbände boxen, ist das auch ein ziemlicher Act, bis das mal alles steht. Und dann ist aber ja natürlich die ganze Veranstaltung an sich, also das macht ja Gott sei Dank nicht ich, das macht mein Management.
Ganz eventtechnische Seite einfach.
Genau, ja. Tickets, Bestuhlung, dann alles, die ganze Technik, die Werbung, die Sponsoren, also das ist so ein Krafteck und dann brauchst du ja noch eine Fightcard. Das ist ja nicht mit einem Kampf getan. Das sind ja noch mehrere Kämpfe an diesem Abend, wo die gleiche Arbeit dahinter ist jetzt wie bei jedem einzelnen Kampf. Ja, und es ist sehr mühsam, ja.
Ich meine, du hast natürlich dein Team, das dich unterstützt, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Wie kriegst du das alles gewuppt neben deiner Kampfvorbereitung? Das ist ja ein insaner Kraftakt.
Ja, wie gesagt, es ist ja Gott sei Dank nicht so, dass ich das jetzt alles mache. Das macht eben der Benny, mein Manager. Und mein Mann, der nimmt mir auch Gott sei Dank viel ab im Hinblick auf jetzt die ganze Organisation mit den Tickets, weil natürlich kommen die Leute und die wollen das ja dann von dir quasi abnehmen, sagen, hey Tina, kann ich Tickets über dich und so. Und ja, das macht dann mein Mann und auch mit den Sponsoren. Die ganze Organisation, ja, man muss gut organisiert sein, aber ja, wenn man da einen guten Plan hat, dann funktioniert das schon. Aber man muss halt gucken, klar, dass der Kopf, der Fokus beim Kampf bleibt und nicht in das Ganze drumherum oder auch in Medien oder sonst was abdriftet.
Ja, ja, ein Hoch auf die Ordnung und danke, danke an alle, die mithelfen.
Das stimmt, ja.
Wir hatten in der letzten Folge, glaube ich, schon mal dieses Thema angesprochen. Mit welchen Vorurteilen bist du schon konfrontiert worden von außenstehenden Leuten, die nichts mit dem Boxen zu tun haben?
Ja, Vorurteil, mei. Ja, das Erste, was immer so kommt, ist, jetzt muss ich aufpassen.
Ja, okay.
Blaues Auge. Nee, aber ich meine, ja, klar, ist Kampfsport, da gibt es mal blaue Augen. Aber jetzt so, ich sag mal, so im Negativen eigentlich tatsächlich wenig, ganz wenig. Also viele sagen halt immer, du siehst ja gar nicht so aus wie eine Boxerin. Die denken halt an so 2 Meter Monster-Maschine-Frau. Und nicht an 1,50 Meter. Aber ja, wenn die Leute dann mich spätestens im Ring sehen, dann sagen die, dann haben die da gar keine Vorurteile mehr, weil die halt sehen, dass ich auch boxen kann. Und man muss auch sagen, das Frauenboxen ist ja auch mittlerweile wirklich, hat sich super entwickelt. Also das Niveau ist abartig und auch gerade halt in Deutschland leider weniger oder ja, aber in England, in den USA, da geht es gerade langsam richtig ab und auch, dass die Frauen endlich mal ein bisschen Gagen bekommen, ist zwar noch lange, lange, lange nicht da, wo es sein sollte, aber es wird.
Wo ist denn der größte Markt in den USA, oder?
Ja, England und USA ist Boxen aktuell am besten, im Profiboxen zumindest. Und natürlich, was jetzt gerade kommt, Saudi-Arabien. Das sind gerade die ganzen großen Kämpfe bei den Saudis.
Ich habe noch eine Frage an dich zu einem Thema, das ich sehr spannend finde. Ich habe es ja vorhin schon angerissen, hier das Thema Taktik. Wie gehst du vor, wenn du deine Gegnerin analysierst? Und wie funktioniert dieser Prozess, bei dem du dir eine Strategie für den Kampf zurechtlegst? Vorhin hatten wir es mit den Schwachstellen erkennen. Aber du fährst ja einen Plan in deinem Kopf ab. Oder tust du das überhaupt?
Ja, also du guckst dir die erstmal an und dann guckst du, okay, wie würde sie wohl dich boxen? Also ich bin klein und ich gehe immer viel nach vorne, ich mache Druck. Das heißt, für sie ist es natürlich taktisch nicht schlau, mit mir auf meine kurze Distanz zu boxen. Sie wird versuchen, mich wegzuhalten und lang zu bleiben, weil sie auch größer ist als ich. Und das weiß ich ja auch. Und ja, darauf mache ich halt dann meinen Plan. Und im Prinzip, man hockt sich jetzt nicht hin und geht das macht jetzt, schreibt es irgendwie auf, sondern man macht es ja im Training. Also wenn ich dann mit Alex zum Beispiel Pratzenarbeit mache, dann macht er mit mir halt genau solche Dinge. Wie breche ich die Distanz? Was mache ich, wenn ich die Distanz gebrochen habe im Nahkampf? Die Kombinationen. Was mache ich, wenn sie die ganze Zeit läuft oder mich abfangen will? Das machst du ja im Training auch, diese Prozesse. Aber natürlich gehst du es auch dann im Kopf durch. Also das ist halt auch eben dann diese mentale Arbeit im Vorfeld, die genauso wichtig ist wie die Vorbereitung und das Training von deinem Körper, dass du dann auch deine Abläufe gedanklich immer wieder durchgehst. Ich stelle mir dann wirklich auch den Kampf vor. Ich stelle mir vor, wie sie anfängt, mit ihrer Führungshand zu arbeiten. Ich mache darauf so. Mhm. Und dann klappt es. Und dann kommt der Haken rein. Und man geht es dann schon so im Kopf immer wieder durch. Aber natürlich so, dass es auch funktioniert. Du stellst es vor, wie es funktioniert. Ja.
Wir gehen mal in das Szenario, der Kampf ist vorbei. Du bist am Runterkommen. Wie schaut deine Regenerationsphase aus? Und wie lang geht die?
Also, man sagt ja immer so, man soll abtrainieren. Das heißt jetzt nicht von 100 auf 0 einfach gar nichts mehr machen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich mache das eigentlich nicht. Bei mir ist es so nach dem Kampf, so jetzt geschafft, jetzt erst mal eine Woche chillen. Ich mache wirklich dann eine Woche nichts. Mhm. Also einfach nur jetzt endlich mal, dann hat man einfach wieder Zeit, um irgendwelche Dinge zu machen, für die man halt keine Zeit hatte. Und ich gehe dann auch nicht ins Training in der Woche. Ja, aber ich muss sagen, nach einer Woche fehlt mir dann die körperliche Bewegung einfach. Dann merkst du schon, oh, da wird man hibbelig. Und ja, ist ja klar, es ist...
Das ist so tief in dir drin.
Ja, Bestandteil von deinem Alltag. Und dann habe ich auch schon wieder Lust, mich zu bewegen. Und dann gehst halt mal laufen und ganz locker, kopffrei oder einfach zum Spaß ins Training, ohne Druck, ohne jetzt was leisten zu müssen, sondern einfach nur Spaß haben und sich auspowern. Ja.
Genau das ist das, was die meisten Leute ja suchen, dieser innere Wunsch, sich jetzt zu bewegen. Hm. Das ist ja das, wo die Leute sich, glaube ich, mit am schwersten tun, einfach so in dem Thema mit sich körperlich bewegen. Einfach genau diesen Punkt zu finden, wo der Körper von sich aus sagt, hey, lass uns jetzt bitte nach draußen gehen, ich bin voller Energie, ich muss jetzt irgendwie was abbauen.
Ja.
Und kein Wunder, dass das bei dir passiert. Ich meine, das ist dein Beruf, das ist dein Job. Also ja, I see. Und für euch da draußen, ihr könnt übrigens in den Shownotes, da findet ihr den Link zu den Tickets, werden wir einbetten. Und greift fleißig zu, es wird ein unfassbar geiles Event. Wir freuen uns sehr drauf. Und nochmal zum Thema, du gehst jetzt eine Woche lang nicht trainieren. Wenn du dann wieder hingehst, wie viele Leute sind dann eigentlich um dich rum? Da ist dann dein Trainer bei dir, aber ist dann noch irgendwie anderes Background-Team oder wie können wir uns das vorstellen?
Ja, das ist unterschiedlich. Also wenn wir zum Beispiel morgens trainieren, dann machen wir meistens Einzelarbeit, also mit dem Pratzen, sehr strategisch. Aber am Abend, wenn ich in den Boxclub gehe, dann trainiere ich ganz normal bei der Gruppe mit. Also mit allen zusammen, mit den Jugendlichen, mit den Amateuren. Wir trainieren alle zusammen in der Gruppe. Und ja, weil jeder braucht ja Partner und wäre ja auch langweilig, immer nur alleine zu trainieren.
Das ist richtig. Ja. Tina, wir sind jetzt schon am Ende der Folge angekommen. Ich habe viel gelernt und ich würde dir gerne so einen kleinen Ausblick geben, was ich nächste Folge mit dir besprechen möchte. Ich möchte nämlich mit dir reden, wie sich der Boxsport an sich in den letzten Jahren so entwickelt hat. Und damit meine ich Max Schmeling bis heute, ein bisschen darauf eingehen. Was waren so die Anfänge und was bietet die Zukunft im Sport? Außerdem möchte ich mit dir ein bisschen über die geschäftliche Seite des Sports reden. Gar nicht zu tief, aber einfach nur mal, mich interessiert die ökonomische Seite des Ganzen so ein bisschen. Und dann würde ich einfach gern mehr lernen über die Marke Tiny Tina und wie dieses Brandbuilding eigentlich funktioniert.
Ja, voll gerne. Das gibt jede Menge her.
Tina, was sind deine krönenden letzten Worte?
Feuerfrei. Ich bin super on fire. Seid dabei beim Kampf, weil das wird wirklich legendär. Ich brauche auch jede Unterstützung und lass mal die Halle beben in Heidelberg.
So, ich drücke dir die Daumen fürs Training noch, Tina.
Danke.
Bis bald.
Ciao.